Vor 10, 15 Jahren hätte ich gesagt, Energy-Only-Markt ist es, weil das viel flexibler ist, viel weniger staatliche Eingriffe und eigentlich viel treffgenauer. Aber da wir jetzt in einer Welt sind, in der der Staat an verschiedensten Stellen, sowohl in Österreich, Deutschland, auch anderswo, sowohl mit den Kapazitätsmärkten, aber als über andere Mechanismen ins Energiesystem eingegriffen hat und so, dass die Akteure eigentlich sich kaum sinnvoll anpassen können, sage ich halt auch, es macht Sinn, sich jetzt auch gerade mit Österreich mit so einem Absicherungsmechanismus zu befassen. Aber es ist letztendlich die Konsequenz der vielen staatlichen Eingriffe. Und wenn man das immer weiter treibt, kommt man immer stärker in dieses zentralistische System. Und ich finde, da muss man, auch wenn man es politisch verstehen kann, finde ich, muss man da sehr aufpassen.
Hallo und herzlich willkommen bei Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Wir haben heute einen deutschen Gast bei uns, sind räumlich getrennt und deswegen nutzen wir digitale Kanäle, um diese Sendung aufzunehmen. Falls es da oder dort wo und Glitches kommt, bitte um Nachsicht. Ende letzten Jahres hatten wir schon einmal eine Folge zu einem Thema, das die europäischen Energiebubbles gerade umtreibt. Die Frage, ob der aktuelle Strommarkt, der in den allermeisten Ländern darauf basiert, dass gelieferter Strom gehandelt wird, eine Ergänzung braucht. Und zwar dahingehend, dass auch die Bereitschaft, Strom dann einzuspeisen, wenn er gerade gebraucht wird, bezahlt wird. Zu einem gewissen Teil unabhängig davon, wie viel schlussendlich geliefert wird. In der Fachsprache heißt es dann Kapazitätsmarkt, Kapazitätsmechanismus, in Abgrenzung zum Energy-Only-Markt. Die Folge ist auf großes Interesse gestoßen und deswegen werden wir heute in einer neuen Folge zum Thema noch ein bisschen tiefer eintauchen. Und wir werfen einen Blick über die Grenzen nach Deutschland. Das Thema Versorgungssicherheit bleibt in einer zunehmend elektrifizierten und sektorgekoppelten Energiewelt natürlich weiterhin ein wichtiges Thema. Besonders auch in Deutschland, wo große Mengen an thermischen Kraftwerkskapazitäten stillgelegt werden, andere aber dazukommen sollen. Und auch in Österreich hat die neue Regierung neue Vorhaben angekündigt. Im Regierungsprogramm der Dreierkoalition wird das Thema Stromversorgungssicherheit wiederholt genannt. Als Maßnahme wird etwa die Sicherstellung gesicherter Leistungen auch nach Auslaufen des aktuellen Netzreserveregimes angeführt. Die Netzreserve in Österreich hat zwar offiziell nichts mit einer Kapazitätsmechanismus zu tun, geht aber in eine ähnliche Richtung. Wieso? Die Netzreserve hat das Ziel, die Stilllegung von Kraftwerken insbesondere während der Sommermonate zu verhindern, was notwendig ist, weil sonst nicht genügend flexible Kraftwerkskapazitäten an den netzseitig benötigten Standorten zur Verfügung stehen würden. So, jetzt komme ich aber zu meinen Gästen, Frank Senzfuß vom Fraunhofer ISI und mein Kollege Christian Furtwängler. Hallo ihr zwei.
Hallo Christoph.
Hallo Christoph.
Frank, bitte erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz was über dich und das Fraunhofer ISI.
Genau, dann starten wir einfach von groß zu klein. Das Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung befasst sich sehr viel mit Innovationsforschung, aber auch sehr viel mit Transformation. Ich leite die Abteilung für Energiepolitik und Energiemärkte und wir befassen uns ganz stark auch mit der Ausgestaltung der Energiewende, zum einen, indem wir sehr viel Systemmodellierung machen. Das Projekt Langfristszenarien ist, glaube ich, im deutschsprachigen Raum recht bekannt, wo wir mit komplexen Modellen versuchen, die Transformation im Energiesystem für Deutschland abzubilden und das auch möglichst transparent zu machen. Aber vom Hause aus machen wir auch sehr viel Politikdesign, Politikberatung. Wir waren an der ersten großen Diskussionswelle um das Strommarktdesign beteiligt, die so vor rund 10 Jahren durch die Energiewirtschaft geschwappt ist und machen auch viel Politikdesign im Bereich Förderung erneuerbarer Energien. Die Marktprämie in ihrer Ursprungsform ist auch über meinen Schreibtisch mitgegangen. Und damit bin ich schon bei mir. Ich habe, wenn man jetzt aus Österreich denkt, am anderen Ende des deutschsprachigen Raums studiert in Flensburg. Im Prinzip, das hieß Energie- und Umweltmanagement. Es war aber eigentlich Studium der Energiewende. Hat mich sehr gut auf das vorbereitet, was ich heute mache. Und bin von Hause halt auch jemand, der sehr viel Modellierung gemacht im Bereich Integration erneuerbarer Energien und Stromsystemen und halt auch viel Politikberater in diesem gesamten Segment. Und das in aller Kürze zu mir.
Sehr spannend. Herzlich willkommen. Ja, die deutsche Marktprämie war ja durchaus ein Vorbild für das, was wir jetzt in Österreich implementiert haben und in einer neuen ERG-Novelle wahrscheinlich auch weiterentwickeln. Herzlich willkommen. Einer unserer Leute für diese Themen ist der Christian. Christian, bitte stell auch du dich kurz vor.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Christian Furtwängler. Häufige Peter-Joule-Hörer und Hörerinnen haben mich schon ein paar Mal in diesem Podcast gehört. Ich bin auch Energiemarktexperte bzw. Allgemein beschäftige ich mich viel mit Marktfragestellungen in der Österreichischen Energieagentur und leite das Center für Volkswirtschaft, Konsumentinnen und Preise.
Ja, und das ist neu. Du bist ja schon öfters aufgetreten bei uns bei Peter-Joule, aber dass du jetzt unser Center leitest, das ist neu. Herzliche Gratulation dafür. Christian, zur Belohnung darfst du gleich nochmal zusammenfassen, was wir in der ersten Folge zu Kapazitätsmärkten schon besprochen haben.
Ja, sehr gerne und danke natürlich nochmal für die Gratulation. Im ersten Teil unseres Podcasts haben wir schon über viele Themen gesprochen, die die grundlegende Motivation von Kapazitätsmärkten an sich ausmachen, also Fragestellungen, warum werden denn überhaupt nicht alle Kraftwerkskapazitäten einfach zugebaut? Wo liegen denn da die Probleme, dass vielleicht Investitionen in Kraftwerkskapazitäten nicht stattfinden? Da haben wir unter anderem über das sogenannte Missing Money Problem gesprochen. Das Problem, dass insbesondere Spitzenlastkraftwerke, die nach der Merit Order Logik besonders selten und in Zeiten mit besonders hoher Nachfrage und geringer erneuerbarer Erzeugung laufen, einfach so wenige Stunden im Jahr haben, dass sie sehr schwer haben, ihre Deckungsbeiträge zu erwirtschaften, die quasi die Investitionskosten wieder reinholen. Das ist so der Klassiker, warum auf der ganzen Welt Kapazitätsmärkte implementiert wurden, schon vor einigen Jahren und auf verschiedenen Kontinenten. Das haben wir schon ein bisschen besprochen und wir haben über das große Thema Adequacy schon mal gesprochen. Das heißt, die Angemessenheit der installierten Ressourcen in Kapazitätsmärkten wird da meistens über eben die Spitzenlast gesprochen, die Spitzenresiduallast, um ganz genau zu sein. Das heißt, die Last, die überbleibt, wenn die erneuerbare Erzeugung schon abgezogen ist. Und wir haben schon ein bisschen ausdifferenziert, was für verschiedene Adequacy Dimensionen man sonst noch denken könnte. Genau, wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich einfach nochmal das Nachhören in unserer vorherigen Folge. Was wir auch schon mal kurz besprochen hatten, ist, wie die aktuelle Situation hinsichtlich der Versorgungssicherheit in Österreich aussieht und was für Forschungs- oder was für Adequacy Assessments, muss man korrekterweise sagen, da existieren. Da haben wir über den European Resource Adequacy Assessment, den ERA, gesprochen. Der sagt momentan Österreich noch keine zu graue Zukunft voraus, aber wir haben auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ja, im Prinzip auch über die Limitationen von solchen Betrachtungen und ja, dass man halt auch nicht jede zukünftige Entwicklung vielleicht schon perfekt für die nächsten 10 Jahre da immer schon perfekt ablesen kann. Und angerissen hatten wir auch die Frage, um die es heute, glaube ich, gehen soll, nämlich was sind zentrale Kapazitätsmärkte, was sind dezentrale Kapazitätsmärkte, haben wir im Grundsatz schon ein bisschen behandelt, aber heute haben wir einen der besten Experten hier, den man sich da vorstellen kann. Und das wäre natürlich Verschwendung, wenn man das nicht nutzen würde.
Wunderbar, dann tauchen wir da gleich ein. Frank, was sind denn die größten Unterschiede zwischen einem dezentralen und einem zentralen Kapazitätsmarkt und was gibt's denn davon häufiger?
Ja, bei so viel Vorschusslorbeeren stehe ich natürlich jetzt hart unter Druck, das möglichst gut zu erklären. Vielleicht erstmal zur Ausgangslage. In allen Konstruktionen, die man sich da denken kann und in der aktuellen Situation ist es ja so, dass der Energy-Only-Markt die Basis bildet. Und im Energy-Only-Markt liegt die Verantwortung für die Versorgungssicherheit eigentlich in Österreich zum Beispiel bei den Bilanzgruppenverantwortlichen. Das heißt, diejenigen, die Endkundenkontakt haben, haben die Verantwortung dafür, ihre Bilanzgruppe und in Deutschland ist es der Bilanzkreis, ausgeglichen zu halten. Und das ist immer die Basis. Und wenn man jetzt auf diese Kapazitätsmechanismen oder Kapazitätsmärkte geht, ist der zentrale Unterschied zwischen dezentral und dezentral die Frage, wo man die Verantwortung für das zusätzliche Produktleistungszertifikat allokiert. Im dezentralen Kapazitätsmarkt ist wieder der Bilanzgruppenverantwortliche, also der dezentrale Akteur, verantwortlich, genügend Zertifikate vorzuhalten. Im zentralen Markt wiederum verlässt man sich darauf, dass ein zentraler Akteur das System abbildet und den Bedarf abschätzt an Zertifikaten und den entsprechend auch zentral, deshalb auch der Name an einer Stelle beschafft. Und das ist eigentlich der Hauptunterschied zwischen den beiden Ansätzen. Gehe ich sozusagen auf die vielen kleinen oder mittelgroßen, großen, dezentralen Akteure in der Verantwortung oder mache ich einen großen Player zum Hauptverantwortlichen, der dann ein staatlich benannter Akteur sein kann, wie zum Beispiel ein Netzbetreiber oder sowas.
Ein Übertragungsnetzbetreiber beispielsweise im Fall von Österreich wahrscheinlich, der da sehr viel auch im Blick hat, was Adequacy betrifft. Christian, die Bilanzgruppenverantwortlichen, wer wäre das im österreichischen System?
Ja, das sind im Kern eigentlich die Energielieferanten. Das heißt, diejenigen, die Energie weiter liefern müssen, müssen sie auch irgendwo entweder selbst erzeugen oder beschaffen. Und da ist Fahrpläne zu erstellen vor der Lieferung. Um diesen Fahrplan zu erfüllen, wird natürlich vorher gehandelt. Man beschafft Strom über die Gerätauktion zum Beispiel oder man verkauft ihn an andere Akteure und quasi diese Fahrpläne sollen möglichst gut übereinstimmen in der alltäglichen Praxis. Und dann gibt's noch so darauf aufbauende Mechanismen wie Ausgleichsenergie, über die wir, glaube ich, vielleicht am Rande heute auch noch reden, aber die quasi eigentlich dafür da sind, dass man diese im Zweifelsfall immer im kleinen Maße entstehenden Differenzen auch ausgleichen kann.
Wenn ich Kapazitätsmechanismus höre, dann fällt mir als erstes mal Frankreich ein. Keine Ahnung wieso, vielleicht weil das dort immer wieder als sehr prominentes Beispiel genannt wird. Ich gehe mal davon aus, dass Frankreich einen zentralen Kapazitätsmarkt hat, oder?
Ja, das ist ein bisschen überraschend. Es kam ja auch schon die Frage, was ist häufiger? In Europa ist tatsächlich das zentrale Element das häufiger, aber lustigerweise ist Frankreich das einzige große Land, das einen dezentralen Kapazitätsmarkt hat.
Und das ausgerechnet ist, Frankreich.
Ja, in der Konstruktion doch sehr überraschend, ja.
Ja. Okay. Was hat Frankreich dazu bewogen, einen dezentralen Kapazitätsmarkt einzurichten? Also was sind so Vorteile dieses dezentralen Markts?
Also wenn ich es kurz starten darf, ist der Vorteil des dezentralen Marktes ist, dass man sehr technologieoffen agieren kann. Man hat an sozusagen bei einem dezentralen Akteur auch den direkten Kundenkontakt und man hat deutlich weniger staatliche Eingriffe. Deshalb ist es eigentlich sehr überraschend, dass Frankreich diesen Weg gegangen ist. Und man spart sich auch die zentrale Prognose, wie viel Leistung man denn wirklich vorhalten muss in der reinen Lehre, weil man das dem Verantwortlichen Bilanzgruppen oder Bilanzkreisverantwortlichen überlässt, wie viel Zertifikate beschafft werden muss. Man muss lediglich bestimmen, nach welchen Kriterien man am Ende den Zertifikatebedarf bestimmt und kontrolliert. Und das heißt, im Prinzip ist der dezentrale Markt deutlich technologieoffener, deutlich marktnäher als ein zentraler Markt. Der kleine Nachteil, Christian will es vielleicht gleich ergänzen, ist, dass die Akteure, die da agieren, nicht so wahnsinnig weit vorausschauend handeln und dadurch, das sieht man auch in Frankreich, auch die Preise in diesem Markt recht volatil sind. Und es ist klar, ein Kunde, der heute ein Vertrieb, der heute einen Kunden hat, schließt vielleicht einen Vertrag über 1, 2, maximal 3 Jahre ab und er wird natürlich keine Kraftwerksleistung 10, 20 Jahre ahead kontrahieren. Und das ist eines sozusagen auch der zentralen Schwächen im dezentralen Markt, dass so ein bisschen die Weitsicht fehlt.
Genau.
Das Ziel, langfristig Kapazitäten abzusichern, wird damit weniger einfach erreicht.
Also es ist zumindest weniger stark inkorporiert in diese gesamte Logik, dass es diese Sicherstellung gibt. Es gibt natürlich über die Zertifikate dann die Anreize, diese Bilanzgruppen letztendlich immer ausreichend vorher abzusichern mit gesicherter Leistung. Aber es ist nicht genau so quasi auf die Anlage fokussiert, dass das Verfahren, das dann quasi sichergestellt wird, dass ein neues Kraftwerk gebaut wird dafür oder ähnliches. Also quasi diese fundamentalere Komponente ist halt nicht direkt abgebildet, was seine Vor- und was seine Nachteile hat, wie der Frank schon richtig gesagt hat. Und es hat natürlich dann manchmal zur Folge, dass diese Märkte auch ein bisschen, also es kann jetzt als Vorteil und als Nachteil gewertet werden, dass sie auch vom Preis her ein bisschen volatiler sind. Also das heißt, wenn dieser dezentrale Markt eben nicht mehr auf so eine akute Knappheit trifft, dann kommt es halt vor, dass diese Zertifikate in einem dezentralen Markt auch an Wert verlieren, was irgendwie auch logisch ist, weil wenn man kein Versorgungssicherheitsproblem hat, dann müsste man eigentlich auch keinen Kapazitätsmarkt betreiben. Dann tendieren diese Preise gegen Null. Aber das ist natürlich was, das Ziel eines Kapazitätsmarkts betrifft, nämlich Investitionssicherheit für die Akteure zu liefern, ist das natürlich ein bisschen suboptimal, wenn man quasi ein zweites volatiles Preissignal einführt, auf das sich die Akteure nicht hundertprozentig verlassen können.
Mhm. Ihr habt jetzt schon öfters die Leistungszertifikate erwähnt. Frank, kannst du uns nochmal ganz kurz erklären, was hat es mit diesen Zertifikaten auf sich und wo kommen die daher?
Ja, das zentrale Element eines Kapazitätsmarktes sei ja zentral oder dezentral sind in der Tat diese Leistungszertifikate. Das heißt, man definiert ein Produkt, das heißt dann gesicherte Leistungen zum Beispiel, die über die Rating definiert wird. Also man zum Beispiel hat man nehmen wir einmal eine Gasturbine, ein Kraftwerk, die hat eine bestimmte Nennleistung, die auf dem Typschild steht. Und dann muss der Staat oder auch der Regulator definieren, nach welchen Kriterien man diese, nennen wir sie mal 100 MW, in eine definierte gesicherte Leistung umwandelt. Die sind keine 100 MW, weil dieses Kraftwerk kann ja auch ausfallen. Wie jedes Kraftwerk, jede technische Anlage hat keine 100% Verfügbarkeit. So wie auch das gesamte Stromsystem niemals 100% überall erreichen kann. Und dann gibt es dieses Produkt der Derated Capacity, nennen wir das zum Beispiel in unserem Vorschlag, wird es auch in anderen Vorschlägen genannt. Und dann ist es zum Beispiel ja, der Gasturbine 90 oder 95 Megawatt, die man dann als gesicherte Leistung als Anbieter verkaufen könnte. Mhm. Und man muss dann definieren, nach welchem Kriterium man jetzt die Nachfrageseite, also die Bilanzgruppenverantwortlichen, die Endkunden betreuen, entsprechende Anzahl von Zertifikaten vorhalten. Also man schafft quasi ein neues künstliches Produkt, das auch komplett von der Energielieferung abgelöst ist. Und das ist ganz wichtig. Der Energy-Only-Markt bleibt weiterhin erhalten und ich kann auf allen beliebigen Märkten handeln und muss mich auch als Versorger eindecken und auch die Kraftwerksbetreiber können da beliebig Energie verkaufen. Aber es gibt on top dieses neue künstliche Produkt, Leistungszertifikat, Derated MW, das dann nach den im Markt zu definierenden Regeln gehandelt wird. Und das ist quasi das Neue. Und damit wird auch das sozusagen das zusätzliche Einkommen für die Anbieter von Leistung generiert. Und wichtig ist, dass beide Märkte eigentlich komplett getrennt sind.
Mhm. Gibt's diese Produkte dann zu ganz bestimmten vordefinierten Zeiten oder kann das auch einfach auf Abruf sein? Jeweilige Bilanzgruppenverantwortliche beim dezentralen System sagt, ich brauche morgen zwischen 17 und 18 Uhr diese 90 MW von dir.
Ja, da muss man jetzt ein klein bisschen ausholen, ganz kurz, weil wenn man jetzt da ganz theoretisch rangehen würde, dann wäre natürlich das super effizienteste, was man sich denken könnte, ist, man macht nur kurzfristige Produkte, ne? weil kann man nach Bedarf das handeln und nachweisen. Aber im Prinzip sind wir, wenn man das in ganz extrem treibt, wieder beim Energy-Only-Markt. Ein ganz kurzfristiger Markt, der kein langfristiges Preissignal hat. Das wäre eigentlich das Effizienteste, aber man verliert damit komplett das Eigentliche, was man haben will, sozusagen ein stabileres, langfristiges Einkommen für Kapazitäten. Und das heißt, dass man eigentlich diese Produkte länger handeln muss und klassischerweise auf ein Jahr definiert. Das heißt, ich habe als Kraftwerksbetreiber zum Beispiel ein Zertifikat, das für ein Jahr gilt. Und ne, das wird dann auch gehandelt. Und das gilt dann fürs ganze Jahr. Und die zentrale Frage jetzt im Design von einem solchen Kapazitätsmarkt ist, an welchen Zeitpunkten des Jahres kontrolliere ich die Vorhalte und wie definiere ich die Menge? Und das sind, glaube ich, die zentralen Größen da und die Stellschrauben, an die man da denken muss.
Okay. Genau, und wenn ich da noch kurz...
Ja, bitte, Christian.
Ja, genau. Also ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass genau diese Vorhaltezeiträume, die sind halt vorher zu definieren. Und die definiert man dann meistens anhand dieser Zeitperioden, die man für vornherein für besonders kritisch hält. Das sind Winterzeiträume meistens irgendwie mit hoher Residuallast, hohe Nachfrage nach Strom. In Frankreich reden wir da häufig auch über tatsächlich Wärmebereitstellung aus Strom, auch schon heute. Und das sind eben die Phasen, in denen es besonders kritisch ist, dass diese Kapazitäten zur Verfügung stehen. Und deswegen sind das meistens, ich glaube, es sind 15 Tage im Jahr im französischen Kapazitätsmechanismus, die für die eine gewisse Stundenanzahl quasi gewährleistet sein muss, dass man wirklich da ist.
Ja, in Frankreich ist es ja nochmal speziell, weil so viele Leute mit Strom heizen, oder? Und wenn die, ich irgendeine Zahl habe ich da im Hinterkopf, wenn die Außentemperatur um 1 Grad sinkt, dann steigt die Netzlast gleich um 3 GW an oder wie viel das war. Auf jeden Fall richtig viel auch, wie das da reinspielt.
Ja, darf ich dazu kurz anmerken?
Bitte.
In Frankreich ist das jetzt extrem, aber in Europa laufen wir eigentlich auf den gleichen Mechanismus zu. Zwar nicht ganz so stark, aber in allen Dekarbonisierungsszenarien spielen Wärmepumpen eine ganz große Rolle, weil wir gar nicht so viele andere Optionen haben, einen Großteil unseres Gebäudesektors CO2-neutral zu bekommen. Und das heißt, in Frankreich ist es extrem, weil wir Direktheizung haben, aber in der Zukunft werden wir in Europa, in Österreich und auch in Deutschland schon sehr stark sehen, dass, wenn es kalt wird, die Stromnachfrage reagiert, zumindest in der Tagesscheibe. Das heißt, wir werden diese Lastreaktion auch da verstärkt sehen, auf Temperatur. Das heißt, wir können da ein bisschen in die Zukunft schauen, wenn wir nach Frankreich schauen, aber was das betrifft.
Ja, das denke ich mir. Ich glaube, wir haben uns in letzter Zeit sehr, sehr viel unterhalten über die PV-Anlage der Zukunft, was die alles können muss, um Netzspitzen zu verhindern, beziehungsweise abdämpfen zu können. Ich glaube, Gedanken über die Wärmepumpe der Zukunft und welche Flexibilitätsoptionen die hat, ist auch eine lohnende Aufgabe, dass wir uns für die nächsten Monate vornehmen sollten, weil das ja auch immer relevanter wird. Ich für das Verständnis nochmal ganz kurz. Wir kommen zurück zu dieser Gasturbine, die 90 MW vorhält für die Lieferung von Leistung zu einer bestimmten Zeitscheibe. Jetzt ist diese Gasturbine aber 200 MW groß. Kann die dann mit dem Rest der Leistung normal am Energy-Only-Markt teilnehmen oder ist die ausgeschlossen von der Teilnahme?
Ja. Der Witz ist ja eigentlich, die kann komplett am Energy-Only-Markt teilnehmen. Es ist tatsächlich überhaupt nicht ausgeschlossen, dass irgendein MW dieser Gasturbine am Energy-Only-Markt teilnimmt, weil es ja eben zwei völlig getrennte Zahlungsströme sind. Im Gegenteil, man macht das ja sogar, damit diese Anlage am Energy-Only-Markt teilnimmt. Der Unterschied mit den 92% ist, dass man halt nur für 92% dieser 200 MW im Kapazitätsmarkt vergütet wird. Das ist der gedankliche Schritt, der da quasi dazwischen steht.
Und wenn ich sogar noch auf die Spitze treiben darf, wenn man es ganz extrem nimmt, muss dieses Kraftwerk nicht mal zum Kontrollzeitpunkt Energie verkaufen. Es muss nur nachweisen können, dass es da wäre. Ne? Also es könnte sogar so sein, dass das zertifiziert ist und in der entscheidenden Stunde war es einfach zum Beispiel zu teuer, aber es wäre erreichbar gewesen. Dann ist das kein Verstoß gegen die Leistungsbereitstellung, aber es ist vielleicht nicht mal online. Ne? Also das ist ganz extrem, diese Trennung der beiden Märkte mal auf die Spitze getrieben. Ne? Also wenn man das durchdenkt, dann ist das eine denkbare Situation.
Das heißt, der Mittelfluss, also der Geldfluss passiert auch für die Vorhaltung, nicht nur für das Abrufen dieser Leistung, das heißt für das Leistungszertifikat. Für das Abrufen der Leistung dann indirekt über den Energy-Only-Markt, wenn tatsächlich geliefert wird.
Und ich glaube, einen Punkt, den man noch anmerken kann an der Stelle, es gibt natürlich auch Pönalen. Das heißt, wenn man es eben nicht geschafft hat, verfügbar gewesen zu sein, dann kann es natürlich dazu kommen, dass man auch eine Strafzahlung leisten muss. Das heißt, wenn man gebraucht worden wäre und man war nicht da, dann gibt es schon einen gewissen Feedback in dem Sinne, dass man halt auch eine Strafzahlung leisten muss. Die ist dann in unterschiedlichen Märkten sehr unterschiedlich ausgestaltet.
Gut, ich habe noch eine Frage zum dezentralen Kapazitätsmarkt. Die Bilanzgruppenverantwortlichen kümmern sich dann um die Ausschreibung der Leistungszertifikate in ihrer eigenen Region, sage ich mal, oder in ihrer eigenen Bilanzgruppe. In Österreich ist das sehr oft so, dass das auch mit geografisch ähnlichen Ausdehnungen verbunden ist. Verstehe ich das richtig? In ihrer eigenen Bilanzgruppe. Wo gibt es denn eine Koordination über die gesamte Preiszone beispielsweise hinweg?
Also wenn wir jetzt beim französischen Beispiel bleiben, gibt es natürlich auch ein paar Monaten Zeitabstand immer eine zentral ausgerichtete Auktion. Aber es ist immer noch ein dezentraler Markt, aber es gibt auch eine zentrale Plattform mit der Apex Spot, wo ab und zu mal diese Gebote gesammelt werden zu gewissen Zeitpunkten. Und dann wird auch über diese Gebote ein Marktpreis ermittelt. Das gibt es schon. Ansonsten läuft das im Zweifelsfall OTC, das heißt eigentlich zwischen dem Bilanzgruppenverantwortlichen und dem Anbieter der Anlage, oder wenn es internalisiert ist und das eh derselbe Akteur ist, kann er natürlich auch seine eigene Erzeugungsleistung einfach dafür verwenden.
Und das große Bild des Ganzen, wir haben ja gesprochen von den Adequacy Assessments und dass man sich anschaut, zu welchen Zeitpunkten es überhaupt Kapazitätsvorhaltung bräuchte. Wie bricht man das dann runter auf die Bilanzgruppen im dezentralen System?
Naja, also der zentrale Schritt ist, Christian hat es schon ja erwähnt, man definiert halt Zeitpunkte, und in Frankreich jetzt im Dezernwald sind halt 15 Zeitschreiben vorgesehen, in denen angekündigt wird, auch einen Tag im Voraus, die in Frage kommen, und die liegen klassischerweise tatsächlich zurzeit verstärkt, ne, im Winter, wenn es kühler ist. Und das sind dann die Zeitpunkte, wo potenziell der Leistungsverhalten in zu bestimmten Stunden kontrolliert wird. Also das heißt, nehmen wir an, wir definieren jetzt den 16. Dezember 14 Uhr oder einen Zeitkorridor 14 bis 16 Uhr, sei es drum. Dann wird halt im Nachgang geschaut, lieber Bilanzgruppenverantwortliche, jetzt weiß mir mal für diese Stunden, du hattest die Last XY, also du hattest, nehmen wir mal an, 900 MB Last, du warst ein bisschen größer. Jetzt zeig mir mal deine Zertifikate dafür. Hast du die gehabt? Und im besten Fall hat man die. Und wenn man sie dann nicht hat, dann ist, wie gesagt, auch auf der Nachfrageseite eine Penale fällig. Weil wenn man, ne, mit Geld in die Hand nimmt, muss man immer penalisieren. Sonst fehlt den Leuten der Anreiz, die Regeln zu erfüllen.
Okay. Gut, dezentraler Markt. Schauen wir zum zentralen Markt. Christian, was hat der für Vorteile?
Ja, also zentrale Märkte zeichnen sich meistens dadurch aus, dass man über ein Auktionsverfahren oder ähnliches oder eine Ausschreibung, was im engeren Sinne eigentlich auch eine Auktion ist, im Allgemeinen, mit speziellen Regeln, sagt man einen gewissen Bedarf an, den man decken will. Und dann können Anbieter Gebote abgeben. Die können unterschiedlich gestaltet sein, aber meistens sind das Euro pro MW oder KW oder sowas in der Richtung. Und dann wird diese Merit Order, würde ich es jetzt mal nennen, also die quasi die Anlagen, die dann quasi diese Auktion geboten haben, die werden dann Zuschlag in Höhe der Menge, die man tatsächlich braucht, die man quasi als Nachfrage da lukrieren möchte. Das heißt, das ist quasi eine zentrale Auktion, zum Beispiel eines Netzbetreibers, wie es der Frank auch schon erklärt hat. Und der Vorteil davon ist im Prinzip, du hast als Anlagenbetreiber einen gesicherten Zahlungsstrom für deine neu zu bauende Anlage. Das heißt, meistens sind das auch nicht nur auf ein Jahr beschränkte Zahlungen, sondern du hast gesagt, ich will für 12 Jahre lang, ich sage jetzt irgendeine Zahl, die könnte jetzt auch total Quatsch sein, 300 Euro pro KW geboten, du wirst bezuschlagt, du kriegst jetzt für die nächsten 12 Jahre diese 300 Euro pro KW installierte Leistung. Und das ist eine klare Planungssicherheit, die du bei so einer Investition in so ein neues Kraftwerk hast. Das ist ein klarer Zahlungsstrom, der kommen wird, egal wie der Energy-Only-Markt sich entwickeln wird. Und egal, was du sonst noch an Vermarktungsoptionen für diese Anlage hast, das ist ein Geld, das kann dir keiner mehr nehmen. Und das macht natürlich dich investitionsfreudiger, dass du überhaupt in dein neues Kraftwerk investierst. Das ist natürlich, was Planungssicherheit angeht, ein klarer Vorteil. Und es ist auch auf der Gegenseite, was die Planungssicherheit des Netzbetreibers zum Beispiel jetzt eben in dem konkreten Beispiel, wenn das die zentrale Entität ist, ist natürlich auch ein Vorteil, weil dann kann dieser Netzbetreiber mit einer gewissen Anzahl an Kraftwerken, mit einer gewissen Leistung rechnen, die in seinem Netzgebiet auch tatsächlich verfügbar sein wird. Auch das liefert für ihn natürlich eine gewisse Planungssicherheit. Dann ist es halt auch nicht ganz so ein großer Koordinierungsaufwand quasi in dieser Auktion selbst. Das heißt, es ist quasi eine Auktion mit Regeln, die vorher definiert werden müssen, und die findet einmal statt, und es ist kein kontinuierlicher Handel von Zertifikaten oder ähnliches. Das macht natürlich die Sache etwas weniger, es gibt schon einen großen Overhead im Zweifelsfall, aber der findet nicht unbedingt um den Handel dieser Zertifikate, weil es keine Zertifikate sind, statt. Mhm. Also das sind Vorteile, die mir spontan einfallen.
Die Ausschreibung/Auktion findet einmal statt, und das dann für eine Laufzeit von 10+ Jahren, um einen gewissen langfristigen Horizont auch bieten zu können. Jetzt ist mir klar, wie man bei dem dezentralen Kapazitätsmarkt den Standort dieser Anlagen vielleicht berücksichtigen kann. Jetzt kann ich mir vorstellen, in Deutschland ist es wahrscheinlich noch relevanter, eine große Preiszone, ein großes Land, und es ist nicht unerheblich, wo diese Anlagen stehen. Wie kann man diese geografische Verortung der Kraftwerke dann beim zentralen Markt abbilden?
Ja, im Prinzip gilt das Gleiche wie im zentralen, wie im dezentralen Markt, ne? Also man muss dann das Produktzertifikat sozusagen regionalisieren und sagen, ne, also man muss dann diese Preiszone oder auch das Netzgebiet in Zonen einteilen und sagen, nur dafür gibt es sozusagen eine Gültigkeit. Also wenn man jetzt zum Beispiel Deutschland regionalisieren würde, zum Beispiel nur Süddeutschland Zertifikate zählen. Ähnliches könnte man sich in Österreich auch denken. Im zentralen Markt ist das eigentlich vom Design her sogar einfacher als im dezentralen Markt. Aber kleiner Disclaimer, man muss natürlich aufpassen, weil man muss immer eine Abwägung treffen. Wenn wir einen Markt einführen, muss man immer auch auf die Wettbewerbssituationen schauen. Ich bin sehr großer Marktfan, aber ein Markt, der am Ende sehr, sehr klein ist und wo vielleicht im schlimmsten Fall nur ein Anbieter den Nachfragern gegenübersteht, der hat natürlich ein riesiges Problem in der Wettbewerbssituation. Deshalb muss man immer die Abwägung treffen zwischen regionaler Treffgenauigkeit bezüglich zum Beispiel eines Netzengpasses und der Liquidität und Wettbewerbsfähigkeit dieses Marktes. Und das muss man mit Fingerspitzengefühl machen, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel Deutschland in 20 Zonen zerlegen würde, dann kommt da nicht mehr viel Markt bei rum, ne? Und in abgeschwächter Form würde das auch für Österreich gelten. Das ist möglich, Netzengpässe zu berücksichtigen, aber man muss das mit Vorsicht machen.
Okay, na, guter Hinweis. Danke. Christian, zentraler Kapazitätsmarkt. Du hast schon die Vorteile genannt. Was sind die Nachteile, die dagegen sprechen?
Die Nachteile sind, glaube ich, alle so ein bisschen auf der, sind nicht alle auf der Metaebene. Also es gibt einen Nachteil, der ist quasi ein relativer Nachteil zum dezentralen Markt. Das ist das Thema Technologieoffenheit, das der Frank vorhin schon angesprochen hat. Das heißt, du hast halt nicht diese komplette Offenheit, wie es jetzt bei diesem Zertifikatehandel ist, dass man quasi nur diese derated capacity haben muss und dann kann man quasi für so ein Zertifikat gerade stehen. Es gibt jetzt natürlich bei so einer zentralen Auktion vielleicht strukturelle Vorteile für Anbieter einer Technologiegruppe, die quasi besonders bevorzugt in so einer Auktion dann auch zum Zuschlag kommen. Also diese Vorteile können sein, die Technologie ist günstiger. Es kann aber auch sein, die Technologie hat einen besonders hohen Derating-Faktor und ist deswegen besonders zuverlässig und setzt sich deswegen mehr durch, weil es einfach viele mit einem niedrigeren Faktor von vornherein entmutigt werden, an diesem Markt teilzunehmen, weil sie denken, sie werden da eh nicht bezuschlagt. Das heißt,
aber ist das ein Problem?
Naja, es ist ein Problem, wenn die Entscheidungen nicht korrekt sind, ne? Also wenn volkswirtschaftlich was anderes besser gewesen wäre, nämlich dass mehr Kraftwerke teilgenommen hätten, aber diese Anbieter haben vielleicht falsch antizipiert, was in dieser Auktion an Liquidität herrscht, dann kann es natürlich durchaus zu einem Problem werden. Das ist, also das, also ich glaube, es ist kein Problem, das man jetzt overstaten sollte, aber es kann durchaus vorkommen.
Ich würde gerne mal ein praktisches Beispiel dafür geben, an zwei Stellen, weil das vielleicht das illustriert, jetzt wenn ich da kurz einen Einwurf machen darf. Das eine ist, nehmen wir mal ein praktisches Beispiel mit der Laufzeit. Ne? Also der Auktionator definiert über die Laufzeit seines Vertrages sehr stark, welche Akteure sinnvoll in diesem Markt bieten können. Also klassisches Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen 5-Jahres-Kontrakt ausschreibe zentral und zum Beispiel ich baue ein GOD-Kraftwerk mit Wärmeauskopplung womöglich noch, das 30, 40 Jahre steht. Und das tritt gegen Batteriespeicher an, die vielleicht Lifetimes um 10 plus Jahre haben ökonomisch. Dann sieht man schon, naja, in dieser Welt hat allein durch das Definition des Produktes das GOD einen Nachteil, ne? Obwohl es eigentlich die gesicherte Leistung auch bereitstellt. Und wenn man immer wieder 5-Jahres-Produkte ausschreiben würde, hat man am Ende den gleichen Effekt, aber man wird immer den Speicher sehen, ne? Also jetzt nur, das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel betrifft den dezentralen Markt. Nehmen wir das Beispiel Lastmanagement. Wenn ich jetzt zum Beispiel fordere, dass eine Leistung 15 Mal im Jahr vorgehalten werden muss, über vielleicht auch längere Zeiträume, und ich habe das im zentralen Markt, dann würde Lastmanagement nur vergütet, wenn es das tatsächlich erfüllen kann. Das ist aber super schwer, ja. Also ich muss über viele Zeiträume verfügbar sein. Es kann sein, dass der Industriekunde dann vielleicht gar nicht online ist oder so. Während im dezentralen Markt, wenn ich den Zertifikat an die Last kopple, dann muss ich das Produkt gar nicht definieren, sondern ich kann als Bilanzgruppenverantwortlicher hingehen und sagen, ich rede bilateral mit meinen Kunden und sage mir, wenn ich denke, dass der Zeitpunkt gekommen ist, wo es sehr sinnvoll ist, euch einzusetzen, und das muss nicht viel, sehr oft im Jahr sein, es kann halt sein, ich weiß, okay, jetzt wird's eng, und dann möchte ich euch abrufen können und dafür zahle ich euch X. Und das muss dann nicht in ein formales Produkt gegossen werden. Und das ist der große Vorteil jetzt, wenn man Technologieoffenheit im dezentralen Markt denkt. Es gibt halt dann auch außerhalb dieses sehr formalistischen Zertifikatesystems auch noch Möglichkeiten, daneben seine Last zu beeinflussen, und das schafft die Flexibilität. Also wenn man diese beiden Beispiele mal gegenüberstellt, dann sieht man vielleicht den Unterschied zwischen den Mechanismen.
Mhm. Darf ich da nochmal ganz kurz nachfragen? Das heißt, ein Kapazitätsmarkt muss nicht unbedingt heißen, dass jemand Lastabdeckung zur Verfügung stellt, sondern auch ein Lastabwurf, wie ist da denkbar?
Ja, und das ist halt im dezentralen Markt viel leichter als im zentralen, weil im zentralen Markt definiert der Auktionator, was er haben will. Und das ist, muss natürlich sehr, sehr viel stärker formalisiert werden, und das ist deutlich schwieriger so zu gestalten, dass Lastmanagement da eine Chance hat oder sinnvoll mitgeht, als wenn ich im dezentralen Markt habe die Möglichkeit, mein Indikator, und das ist meine eigene Last, zu beeinflussen außerhalb dieses formalen Regimes. Und das ist, glaube ich, da der Unterschied.
Genau. Und dann, also es gibt tatsächlich, wenn man jetzt ein bisschen in die Historie von Kapazitätsmärkten zurückgeht, gerade bei Zentralen, gibt es tatsächlich auch viele Beispiele, wo das nicht gut funktioniert hat mit der Integration von Lasten in diesen Kapazitätsmechanismus. Also ich erinnere mich an PJM, ist ja so eine Art Godfather of Kapazitätsmärkte, weil es das einfach schon wirklich lange gibt. Seit den 2000ern, glaube ich, gibt es da schon einen Kapazitätsmarkt. Und die hatten immer... PJM ist ein Marktgebiet im Nordosten Amerikas. Also das P, das J und das M kommt tatsächlich von Bundesstaaten, die das ursprünglich mal aufgesetzt haben. Pennsylvania, New Jersey, Maryland. Und es sind aber noch mehr Bundesstaaten mittlerweile Teil dieses Marktgebiets. Aber es hat sich quasi anhand der drei Ursprungsstaaten benannt damals. Genau, und da gab es halt in den 2010ern vermehrt die Fälle, wo man große Zahlen an Demand Response eigentlich formal über seine Kapazitätsmechanismen lockiert hatte. Und als man sie dann einmal gebraucht hat, waren sie nicht da. Also dann hat man quasi nacheinander alle diese Demand Response Anbieter angerufen und sie konnten in dem Moment alle ihre Last nicht senken. Und das war damals schon ein großer Skandal damals vor Ort. Und das ist quasi auch so ein Grundmisstrauen, das sich dann auch bei Energieökonomen danach, glaube ich, ein bisschen eingebrannt hat, was zentrale Kapazitätsmechanismen und Lastmanagement betrifft. Auch wenn das vielleicht heutzutage schon ein unfairer Vergleich zu damals ist. Also, weil es hat sich ja einiges verbessert, was jetzt irgendwie Smart-Meter-Infrastruktur oder irgendwelche anderen Steuerungsinfrastrukturen angeht, sind wir wahrscheinlich nicht mehr in der Situation der 2010er Jahre. Aber genau, aber trotzdem, der schlechte Ruf hat sich irgendwie ein bisschen festgesetzt. Genau, du hattest ja nach Nachteilen von zentralen Kapazitätsmärkten gefragt. Das haben wir uns lange mit der Technologieoffenheit quasi beschäftigt. Es gibt natürlich noch andere. Ein anderes, eher volkswirtschaftliches Argument ist, wenn dieser zentrale Einkäufer jemand ist, der eine gewisse Verantwortung eben für so ein Netzgebiet hat, also zum Beispiel ein Übertragungsnetzbetreiber, oder es kann auch eine Aufsichtsbehörde sein, es muss nicht unbedingt der Netzbetreiber sein, dann hat diese Behörde einen gewissen Anreiz, diesen Kapazitätsmechanismus nicht zu knapp auszulegen. Weil wenn dann doch, ich will nicht das Wort Blackout, auch wenn es natürlich die Klickzahlen hochtreibt, aber ich will das Wort nicht benutzen, aber wenn natürlich dann doch nicht gereicht hat, was dieser Kapazitätsmarkt lukriert hat, wenn man dann doch mehr Leistung gebraucht hat, dann ist das auch für diesen Akteur, der diese Auktion durchgeführt hat, im Zweifelsfall rufschädigend, und den Vorwurf will sich diese Institution im Allgemeinen nicht machen lassen. Deswegen kann man beobachten, dass es bei den zentralen Kapazitätsmechanismen eher zu einer Überschätzung des Bedarfs kommt. Also da werden ja meistens Simulationen durchgeführt von Gesamtnetzsimulationen, häufig Gesamteuropa, wenn man über das Verbundnetz redet. Und dann werden natürlich ein paar Annahmen getroffen, die eher auf der pessimistischen Seite liegen, was ja irgendwie eben verantwortlich ist in dem Moment. Und dann kommt halt meistens eine Zahl raus, und diese Zahl stellt sich im Nachhinein meistens als ein bisschen zu pessimistisch heraus. Und das ist natürlich einerseits verständlich und andererseits sind es halt mehr Kosten, die dieses System dadurch generiert, die volkswirtschaftlich unterm Strich mutmaßlich nicht optimal sind, zumindest wenn man das irgendwie die Investitionskosten einfach mit den tatsächlichen Energieerzeugungskosten dann in Verbindung bringt. Es gibt natürlich das Argument, dass ein zu knapp kapazitierter Markt auch schlecht ist, weil wenn dann, also im Sinne von großer Lastabwurf, kostet auch volkswirtschaftlich ziemlich viel Geld. Insbesondere wenn dann für mehrere Stunden größere Teile eines Landes keinen Strom haben, das ist auch ein enormer volkswirtschaftlicher Schaden. Deswegen gibt es natürlich auch eine Gegenargumentation, die meistens in diesem Systemmodell nicht direkt berücksichtigt ist, zumindest nicht genau so. Aber genau, also das ist im Prinzip ein Nachteil, den man schon sagen kann von zentralen Kapazitätsmechanismen. Man neigt zur Übervorsicht.
Ja, das hört sich nach einem sehr komplexen Optimierungsproblem an.
Ja, wenn ich da noch kurz einwerfen darf, im Prinzip haben wir sozusagen an zwei Stellen da einen Sicherheitsmechanismus, weil durch das Derating selbst, wir haben es eben schon mit der Beispiel Gasturbine gehabt, die hat 100 MW Nameplate und gehandelt werden aber 90, 92 MW. Und bei anderen Kraftwerken ist das sogar deutlich weniger. Speicher zum Beispiel manchmal nur 20% oder so. Mhm. Das heißt, allein durch das Derating, und das ist auch total rational und auch total okay, hat man schon sozusagen eine konservative Abschätzung der verfügbaren Leistung. Das ist sozusagen der erste Sicherheitsabstand, den man einzieht. Und das ist total rational. Und der zweite ist das, was Christian jetzt skizziert hat, dass man dann on top in diesem ganzen Mechanismus als Akteur, der am Ende den Anruf kriegt, wir haben jetzt hier so und so viele Millionen in diesem Jahr für den Kapazitätsmarkt ausgegeben, aber was ist denn hier gerade passiert, natürlich sich auch auf die sichere Seite legen will. Und das heißt, wir haben sozusagen zwei Sicherheitsabstände da drin in diesem System und das führt in der Kombination halt, das verstärkt sich sozusagen an der Stelle. Ja, und das ist total rational, aber das führt halt zu diesem Ergebnis.
Wir haben gerade von ein paar Millionen gesprochen. Es ist eine Hausnummer, ja, aber es ist teuer, so ein Kapazitätsmarkt. Wer zahlt das? Wie wird das runtergebrochen auf die Stromrechnung?
Ich glaube, wir haben es kurz schon mal in der letzten Folge angesprochen, aber ich glaube, es macht Sinn, an der Stelle das nochmal kurz zu erzählen. Es ist nicht ganz klar. Man kann es auf verschiedene Art und Weisen ausgestalten. Also es gibt eine naheliegende Option, ist, dass das Geld über die Stromrechnung im Prinzip den Endkunden erreicht. Das heißt, es ist sowas, wie es die Netzgebühren heute auch schon gibt. Gibt es vielleicht einen zusätzlichen Posten auf der Rechnung, der, also jetzt geht es vom zentralen Kapazitätsmarkt erstmal, der dann quasi Kosten für Kapazitätsreserve oder sowas heißt und der dann quasi als zusätzliches Kostenelement einfach pro MWH verrechnet wird. Das ist eine Option. Beim dezentralen Markt ist es genauso gut plausibel, dass das irgendwie, je nachdem wie der aufgesetzt ist, auch über die Energiekostenseite reinfließt in die Rechnung. Das heißt, quasi zusätzlich zu den Kosten, die über den Energy-Only-Markt kommen, musste man sich auch die Zertifikate besorgen. Diese Kosten rechnet man mit in den Energieteil der Rechnung als Bilanzgruppenverantwortlicher, genauso plausibel. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass es überhaupt nicht direkt auf der Rechnung aufscheint, sondern dass es irgendwie ein vom Staat erstmal finanzierter Mechanismus ist. Und dann zahlt entweder am Ende wieder der Kunde über eine Umlage, die danach irgendwie gemacht wird. Und es ist halt teilsubventioniert, aber gleichzeitig kommt auch ein bisschen was aus dem Haushalt. Oder es gibt dann verschiedene Kombinationen und es ist gar nicht so einfach zu sagen, wer es am Ende gezahlt hat. Tatsächlich. Und es ist tatsächlich eine Designentscheidung, eine nachgelagerte, würde ich mal sagen.
Okay, also viele Möglichkeiten. So, wir haben jetzt Nachteile, Vorteile, dezentral, zentral besprochen. Und sehr oft geht man halt dann einen Mittelweg und sagt, man macht eine Mischform. Gibt sowas auch, Mischformen, ja?
Ja, genau. Also es gibt, glaube ich, zwei Möglichkeiten, die wir auch, als wir für Österreich jetzt gearbeitet haben, versucht haben, stark zu durchdenken. Die eine ist zu versuchen, dem dezentralen Markt eine gewisse Weitsicht zu verpassen, indem man länger laufende Verpflichtungen auf die Bilanzgruppenverantwortlichen legt. Das führt aber zu sehr komplexen Systemen und auch zu einiges an Liquiditätsbelastungen für die Bilanzgruppenverantwortlichen letztendlich, weil man muss ein langfristiges Preissignal generieren. Das haben wir dann verworfen. Und das andere ist, dass man eine Kombination macht. Mhm. Und was wir jetzt ja für Österreich vorgeschlagen haben, ist, die Basis bildet der dezentrale Markt. Man hat vielleicht schon rausgehört, welche Präferenz ich für das Funktionieren von Märkten habe und für Technologieoffenheit. Und das heißt, die Basis ist der dezentrale Markt und man macht halt zusätzlich ein zentrales Segment, das dann greift, wenn ein zentraler Akteur, APG zum Beispiel oder E-Control können es theoretisch auch machen, in einer Prognose feststellt, wir brauchen auch Neuanlagen und dann würde man Neuanlagen über einen zentralen Markt ausschreiben und dann würde dieser Akteur, nennen wir ihn jetzt mal APG, diese neuen Kraftwerke beschaffen über einen zentralen Markt, die dann aber über den dezentralen Markt vermarkten. Ja, das heißt, diese Kapazitäten kriegen im dezentralen Markt vermutlich einen deutlich höheren Preis pro MW, weil sonst gäbe es nicht die Notwendigkeit, zentral auszuschreiben. Und dann wird es über den dezentralen Markt vermarktet und geht dann quasi in diesen Pool wieder ein. Und das ist sozusagen der Weg, wie man dieses Problem angehen kann, dass der dezentrale Markt vielleicht für Kraftwerksneubauten nicht genügend Weitsicht hat. Und ne, dem begegnet man aber nur situationsbedingt damit, dass man halt, wenn man feststellt, okay, wir haben einen Engpass, der kann vielleicht auch regional definiert sein, dann ausschreibt und sagt, okay, wir sehen, es reicht nicht, auch selbst mit dezentralem Markt nicht, wir brauchen neue Anlagen und dann schreibt man die aus und bringt die in diesen dezentralen Markt ein. Das ist ganz kurz skizziert das, was wir als kombinierten Kapazitätsmarkt für Österreich vorgeschlagen haben. Und das ist nicht ganz unähnlich zu dem, was auch in Deutschland diskutiert wurde, bevor die Regierung gestürzt ist.
Christian, möchtest du noch was ergänzen oder?
Nee, tatsächlich wollte ich sagen, dass die gestürzte Regierung natürlich auch von einer neuen Regierung jetzt quasi gefolgt wird und die das Grundthema Kapazitätsmarkt, glaube ich, nicht so negativ sieht, aber wo in der ersten Stellungnahme nicht ganz klar war, ob sie jetzt einen kombinierten Kapazitätsmarkt präferieren oder dann doch irgendwie was anderes. Das ist, glaube ich, noch eine. Ich glaube, da ist die neue Regierung in ihrer eigenen Positionsfindung, glaube ich, auch noch nicht am Ende. Was ein bisschen schade ist, weil die alte Regierung war an einem Punkt, wo sie, glaube ich, entscheidungsfähig war. Aber was auch irgendwie, naja, der politischen Sorgfalt wahrscheinlich entspricht, dass man quasi als Regierung sich da dieser Meinung, eine ähnliche Meinung erst einmal ausbilden muss.
Ja, da treffen wir vielleicht auch gerade einen Punkt, den wir jetzt gerade einfach anschließen könnten. Ich glaube, es gibt auch einfach einen Unterschied zwischen der Ausgangslage in Deutschland und in Österreich. Österreich hat im Vergleich zu Deutschland ein deutlich flexibleres System. Das Land ist mit sehr viel Wasserkraft gesegnet und hat dadurch eine gewisse Grundflexibilität im Erzeugungspark, die Deutschland einfach nicht hat. Das ist einfach ein großer Unterschied und wir haben sehr viele Kohlekraftwerke im System, die auch im Sinne des Klimaschutzes, solange wir kein CCS haben, abgelöst werden müssen. Und wir haben kurzfristig jetzt einen erheblichen Bedarf an Kraftwerksleistung, der einfach zum Ersatz ansteht und auch zur Deckung der Nachfrage. Das heißt, Technologieoffenheit hin oder her, es ist eigentlich allen klar, die Systemanalysen machen, wir brauchen sehr viel thermische Kraftwerke in Form von Leistung. Und wenn man Leistung will, denkt man Richtung Gasturbinen oder sowas. Und damit ist eigentlich schon klar, was wir brauchen. In Österreich ist das Bild deutlich offener. Ja, im letzten Podcast wurde ja über Resource Adequacy Assessment geredet. Es gibt schon einige Anlagen, die in Österreich mittelfristig zum Ersatz auch im thermischen Bereich anstehen, auch in Wien, aus dem KWK-Bereich. Aber das Bild ist deutlich offener, als es in Deutschland ist. Und deshalb ist vielleicht auch die Ausgangslage in Deutschland und Österreich anders. In Deutschland ist zur Not der Weg, einfach direkt auf die Gasturbinen zu gehen, auch tatsächlich adäquater, wenn man es denn unbedingt will. Und in Österreich ist halt diese Offenheit vielleicht auch deutlich wertvoller und man kann den Vorteil der Situation da nutzen. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Und Deutschland hatte ja auch den kombinierten Markt vorgeschlagen. Ne? Aber man hört halt, liest halt trotzdem immer die Gasturbinen. Das war auch Teil des Kraftwerkssicherheitsgesetzes. Da gab es ja diese drei Stufen, wo man über verschiedene Mechanismen letztendlich auf Gasturbinen gezielt hat.
Der deutsche Markt, der kombinierte Markt, wäre auch eine Mischung zwischen zentral für den Neubau von Anlagen und dezentrale Allokierung.
Ja, das alte Kraftwerkssicherheitsgesetz hatte drei Stufen. Das eine war sozusagen Richtung Wasserstoffwirtschaft einzusteigen, indem man erstmal kurzfristig und zwar mit dem Argument Klimaschutz, nicht Versorgungssicherheit, einmal so Pilotanlagen, die rein Wasserstoff verbrennen sollten, ausgeschrieben hätte. Oder, und das zweite war der größere Block, waren Gasturbinen, die erstmal mit Gas betrieben werden, aber dann H2-ready sein sollten und dann hinterher umgewidmet wurden. Und das sollte dann in diesem kombinierten Kapazitätsmarkt fortgeführt werden, wer dann Neuanlagen ausschreibt, über sozusagen diese Kombination der Märkte. Und da wären dann im Neuanlagensegment sicherlich auch die ein oder andere Gasturbine aufgetaucht im Gebotsverfahren. Aber das war im Prinzip der Plan, der dann erstmal auf Halt gegangen ist, der aber eigentlich entscheidungsreif war.
Im neuen Sondierungspapier, das ja vor kurzem veröffentlicht wurde, die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU-CSU, ist ja die Rede nicht mehr von H2-Ready-Kraftwerken, sondern von 20 GW-Gaskraftwerken, die neu gebaut werden sollen bis, weiß nicht,
bis gestern.
In den nächsten Jahren, ja. Man wird sehen, in welche Richtung dann diese Kapazitätsmarktdiskussionen sich entwickeln.
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass in so einem Sondierungspapier steigt man, glaube ich, nicht so, also angesichts der Größe der anderen Probleme, die wir gerade so verhandeln und den Milliardensummen, muss man, glaube ich, sagen, dass in so einem Sondierungspapier man nicht bis auf das Thema des Marktdesigns runterkommt, wäre meine Vermutung, dass das kleinste Problem ist, gemessen an dem, was da gerade verhandelt wird. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, klar, wir brauchen diese thermische Leistung. Ne? Also insofern bleibt nochmal abzuwarten, ob man nicht einfach doch den alten Vorschlag wieder aufgreift. Weil der wurde ja auch breit in der Branche konsultiert und diskutiert. Es ist jetzt ja nicht so, dass die Akteure in der Energiewirtschaft sich komplett ändern, nur weil sich die Regierung geändert hat.
Ja. Ich meine, trotz aller Oberflächlichkeit dieses Sondierungspapiers hat man dann doch einen Satz reingeschrieben, der interessant klingt, nämlich, dass Reservekraftwerke künftig nicht nur bei Engpässen der Versorgung, sondern auch zur Stabilisierung der Strompreise zum Einsatz kommen sollen. Frank, wie bewertest du das Vorhaben, auch im Zusammenhang damit am Kapazitätsmarkt?
Ja, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, muss ich sagen. Also ich meine, der eine ist, Reserven sind eigentlich per Definition außerhalb des Marktes. Ne? Also wenn man einen Kapazitätsmechanismus hat, dann gibt es eine Vergütung und die wird auch wettbewerblich ermittelt und dann kann man auch im Markt, das haben wir diskutiert, im Energy-Only-Markt frei agieren. Wenn man eine Reserve hat, ist man eigentlich außerhalb des Marktes und sollte nicht im Markt agieren. So ist, ne, ist die reine Lehre. Und jetzt muss man, glaube ich, zwei Sachen beachten. Das politische Argument ist, naja, wir zahlen jetzt Geld für die Leistung, in irgendeiner Form die Endkunden oder der Staat, je nachdem über welchen Mechanismus oder Netzentgelte gewälzt, dann wollen wir auch, dass die Preise damit gedämpft werden, den Nutzen haben. Aber ich möchte mich doch mal dafür stark machen, der Energy-Only-Markt lebt schon auch davon, dass Preisspitzen entstehen, weil das den Anreiz für Flexibilität gibt, für Lastmanagement und den Einsatz von Speichern. Und die müssen sich ja auch irgendwo refinanzieren. Und man muss, glaube ich, sehr vorsichtig sein, wenn man diese Preise immer und überall dämpft, weil man damit die Funktionsfähigkeit des Energy-Only-Marktes immer weiter stört und damit den Bereich Markt im Energiesystem immer weiter zurückdrängt, weil man immer stärker gezwungen ist, dann die Flexibilität mit Leistungsvergütungen im System zu halten. Und das ist dann quasi so eine Landslide-Bewegung, die auch jetzt unsere oder meine persönliche Behaltung zu Kapazitätsmärkten verändert hat. Vor 10, 15 Jahren hätte ich gesagt, Energy-Only-Markt ist es, weil das viel flexibler ist, viel weniger staatliche Eingriffe und eigentlich viel treffgenauer. Aber da wir jetzt in einer Welt sind, in der der Staat an verschiedensten Stellen, sowohl in Österreich, Deutschland, auch anderswo, sowohl mit den Kapazitätsmärkten, aber als über andere Mechanismen ins Energiesystem eingegriffen hat und so, dass die Akteure eigentlich sich kaum sinnvoll anpassen können, sage ich halt auch, es macht Sinn, sich jetzt auch gerade mit Österreich mit so einem Absicherungsmechanismus zu befassen. Aber es ist letztendlich die Konsequenz der vielen staatlichen Eingriffe. Und wenn man das immer weiter treibt, kommt man immer stärker in dieses zentralistische System. Und ich finde, da muss man, auch wenn man es politisch verstehen kann, finde ich, muss man da sehr aufpassen. Weil man auf der anderen Seite auch den Markt und auch die Flexibilitäten und wendige Akteure kaputt macht, wenn man die Preise immer deckelt.
Ja. Ich meine, da sind wir eh beim interessanten Thema auch. Prinzipiell haben wir einen gemeinsamen europäischen Strommarkt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob nicht auch diese Sache der Kapazitätsmärkte vielleicht eine europäischere Perspektive verlangen würde. Ich weiß, die Ausgestaltung des Strommixes, die Teuchtechnologien liegt bei den Mitgliedstaaten, aber nichtsdestotrotz gibt es ja wahrscheinlich auch Reibungsverluste. Da könnte man mehr Synergien schöpfen. Frank, hast du da eine Perspektive dazu?
Naja, also wenn man das durchdenkt, ist es total naheliegend. Ne? Also dass man Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland einen kombinierten Kapazitätsmarkt haben und in Österreich, und jetzt abstrahieren wir mal vom Netzengpass, der teilweise zwischen den Ländern existiert, aber nicht immer. Ja, also dann ist es natürlich merkwürdig, wenn plötzlich für Leistungen der gleichen Art in beiden Märkten unterschiedliche Preise entstehen sollen. Ne? Oder wenn irgendwo die Verbindung, die Konditionen günstiger sind, dann stehen plötzlich alle deutschen Kraftwerke im österreichischen Kapazitätsmarkt oder andersrum. Ne? Das ist natürlich, da merkt man schon, das schreit nach Koordination oder zumindest nach synchroner Organisation der Märkte, um da irgendwie Verzerrung zu vermeiden. Ne? Wenn man das durchdenkt, ist das so. Realpolitisch würde ich sagen, wir sind leider noch ein Stück davon entfernt, weil man, glaube ich, diese Lektion politisch erst lernen muss und sich dann auch erst langsam in diese Koordination vortasten muss. Also ich wäre da etwas pessimistisch, dass das schnell gelingt, aber ich sehe, dass auf der mittleren Frist eine gewisse Art von Koordination da absolut sinnvoll und notwendig ist, damit es nicht zu massiven Verzerrungen zwischen den Ländern kommt. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, da sind wir noch einige Jahre von weg, bis wir da hinkommen.
Aber die Regelreserve auch europäisch gelöst.
Bitte, Christian. Ja. Wir können gerne gleich auf deine Frage noch eingehen. Ich wollte nur noch dazu sagen, es gibt diesen Effekt quasi, dass man viele monolithische Kapazitätsmärkte in Europa zusammenbaut, die dann mehr oder weniger schlecht zusammenpassen. Und das hat logischerweise verzerrende Effekte, wie Frank auch gerade richtig gesagt hat. Mhm. Und das ist eigentlich total naheliegend. Und das muss man, glaube ich, da muss man nicht Energieökonomik studiert haben, um das relativ schnell zu erkennen, dass dann der eine die Kapazität des anderen zweifelsweise manchmal mitzahlt. Und da sind wir noch gar nicht bei so Effekten, wie dass es Länder gibt, die ihre Kapazitätsmärkte auch so ein bisschen oder ihre Reservemärkte so ein bisschen als Schutzschild gegenüber ihren Nachbarn benutzen. Ich denke da an ein Land im Osten von Deutschland, das dann quasi durch ihre Kohlekraftwerke quasi, die sich dann quasi das Recht herausnimmt, Grenzkapazitäten zu beschränken und das quasi miteinander argumentativ verknüpft und dann quasi keinen günstigen Strom mehr zu seinen Nachbarn liefert und diesen Kapazitätsmechanismus aber parallel hat. Also da wäre es total wichtig, glaube ich, viele Hürden zwischen diesen Ländern abzubauen und das auf eine europäische koordinative Ebene zu heben. Ich hatte kurzzeitig, es gab ja in der Energiekrise nicht viel Positives, ich hatte aber kurzfristig die Hoffnung und auch den Eindruck, dass da ein gewisses Momentum entstanden ist 2022, als es darum ging, diese Energiekrise irgendwie einzuhegen und dann diese große Strommarktreform letztendlich diskutiert wurde. Und ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass ein Impuls auch in mehr Richtung mehr europäischer Koordination werden könnte. Es hat sich nach meinem Eindruck aber dann leider nicht bewahrheitet, sondern da wurde dann sehr viel aus nationalstaatlichem Interesse heraus, glaube ich, dann doch wieder. Also wurde relativ viel Wert darauf gelegt, dass die Kompetenzen nationalstaatlich bleiben. Es wurde dann ein gewisser Kriterienkatalog festgelegt, wie Kapazitätsmechanismen denn grundsätzlich auszusehen haben, wenn man sie machen möchte, unter anderem in dieser Regulation. Aber es wurde halt nicht auf ein gemeinsames System, das dann im Detail gleich funktioniert, hingearbeitet. Und das war im Endeffekt aus meiner Sicht auch ein bisschen eine verpasste Chance. Genau. Und zu deiner Frage mit der Regelleistung über grenzüberschreitend, also in Teilen passiert das ja heute schon, ne? Also die Primärregelleistung, die wird schon grenzüberschreitend auktioniert mit gewissen Kernanteilen in Ländern, die dann quasi vorgehalten werden müssen. Und ich glaube, bei den nachgelagerten Reserveauktionen gibt es, glaube ich, so Teilkopplungen. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es gibt Marktgebiete, die schon näher zusammenwachsen mit Picasso, Mari, jetzt heißen die, glaube ich, die beiden Initiativen. Also Picasso für Sekundärregelleistung und Mari für Tertiärregelleistung. Aber da treten die Länder, glaube ich, alle nach und nach bei diesen gemeinsamen Initiativen. Und manche sind, glaube ich, zögerlicher als andere, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Genau, wenn ich da vielleicht noch kurz ergänzen darf zu dem Thema, wo wir eigentlich herkommen, den Kapazitätsmärkten, dann ist es ja so, dass Kapazitätsmärkte durch die Kommission genehmigt werden müssen. Das heißt, da findet schon ein Verhandlungsprozess statt. Und man wird schon auch einen österreichischen Kapazitätsmarkt, aber auch den deutschen Markt zu den Nachbarn öffnen müssen. Das heißt also auch, Kapazitäten aus den Nachbarländern dürfen gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Engpässen im Netz auch in diese Märkte reinbieten. Ne? Und das heißt, da entsteht halt der Interaktionseffekt. Auch wenn Länder versuchen, natürlich damit ein bisschen nationale Politik auch zu betreiben in ihrer Technologieauswahl und so weiter, eine gewisse europäische Öffnung ist zwingend notwendig, um eine Genehmigung mit der Kommission DG Competition zu bekommen. Das muss man da, glaube ich, schon berücksichtigen.
Mhm. Das heißt, man würde im Ausschreibungsdesign, in der Produktdefinition dann beispielsweise auch schon berücksichtigen, die zu diesen Peakstunden, um die es geht, die allgenommene Netzflusssituation und verfügbaren Übertragungskapazitäten, um beispielsweise auch ausländische Kapazitäten zulassen zu können.
Ja, genau, das muss letztendlich im Derating-Prozess, das ist die einfachste Stelle, wo man das berücksichtigen muss. Ne? Also, dass man dann sagt, okay, das Kraftwerk, das auf der anderen Seite steht, der Grenze, die Gasturbine, hat ja die gleichen technischen Eigenschaften, wie die jetzt, die vielleicht in Österreich stehen würde. Mhm. Und dann ist der Unterschied, die Frage, das hängt halt jetzt vom Deratingsverfahren ab, gibt es da Abschläge noch für die Netzsituation oder nicht? Ne? Und das ist dann der entscheidende Faktor.
Eine Frage noch zum Abschluss. Frank, hast du eine Einschätzung, was für Vorlaufzeiten sprechen wir, wenn man so einen Kapazitätsmarkt einführen wollte? Oder auch Christian, wenn du das parat hast?
Ja, genau. Also ich denke, da muss man ein bisschen differenzieren. Also ich glaube, man braucht sicherlich eine gewisse Zeit, um sich mit der Kommission einig zu werden. Da reden wir auch schon über Zeitkonstanten von Jahren. Das ist keine Frage von wenigen Monaten. Erfahrungsgemäß. Und das zweite ist, in dem Dezentral, dann muss man das Derating durchführen, wenn man zum Beispiel im dezentralen Markt geht. Und wenn man Richtung zentralen Markt schaut, dann muss man, glaube ich, differenzieren zwischen dem ersten Ausschreibungszeitpunkten und dem Zeitpunkt, wann das Kraftwerk verfügbar ist. Also wenn man jetzt Richtung Kraftwerke denkt, Kraftwerke zu bauen und zu planen, 5 bis 8 Jahre Minimum, bis es dann wirklich steht. Und das dann sieht man schon, ne? Also wenn man jetzt sagt, wir brauchen in mittlerer Zukunft erst Kraftwerke, dann muss man trotzdem jetzt schon anfangen, weil es eine ganze Weile dauert, bis man überhaupt den Mechanismus verhandelt und definiert hat. Und wenn man Richtung Neuanlagen schielt, sind wir dann, bis die Neuanlage über so einen Mechanismus wirklich da ist, schon eher Richtung 10 Jahre ab heute, ne? Mit allem SIP und SAP. Und daran sieht man auch die Notwendigkeit, sich jetzt schon mit so einem Mechanismus darauf vorzubereiten, weil einfach die Zeitkonstanten so lang sind. Und da ist jetzt noch nicht das gegebenenfalls Chaos beim Bau berücksichtigt, ne? Dass solche Projekte gerne auch mal verzögert. Ja? Insofern.
Ja. Das heißt, in Deutschland brennt dieses Thema betreffend durchaus schon der Hut.
Ja. Definitiv. Also die Aussage von Christian war schon gestern und das ist schon richtig. Ne? Also es ist jetzt wirklich schade, haben wir jetzt Zeit verloren. Und die Leistung muss schon her. Ne? Also da drängt es jetzt.
Ich meine, dass das Thema in Österreich nicht auch komplett irrelevant ist, sieht man auch im Endeffekt daran, wie es aktuell um die Wasserkraft steht. Ich meine, wir haben extreme Trockenheit. Du hast gesagt, ja, die Wasserkraft bringt auf Österreich Flexibilität, aber heuer 2025, ich habe mir das ein bisschen rausgeschrieben, haben wir um 21% weniger Strom aus Wasserkraft als im Durchschnitt, im langjährigen Durchschnitt und um 43% weniger als 2024 im selben Zeitraum. Das heißt dann durchaus auch eine große Volatilität, Variabilität. Heißt, dass wir natürlich viel mehr Strom mit Gaskraftwerken erzeugen, um 2/3 mehr als 2022 in diesem Zeitraum. Und irgendwann mit steigendem Stromverbrauch wird das natürlich dann auch immer knapper, wenn die Erzeugung da nicht mitwächst. Erzeugung heißt natürlich auch Reservoirlast, Lieferanten und dann geht's schon auch um die Gaskraftwerke natürlich, wenn der Batteriezuwachs jetzt auch nicht extrem explodieren wird. Also vor dem Hintergrund der Versorgungssicherheit sicher auch eine Diskussion, die uns in Österreich bald erwarten wird. Wäre meine Einschätzung, ich weiß nicht, Christian.
Ja, also ich würde das genau aus der Argumentationslinie, die der Frank gerade auch aufgemacht hat mit der Zeitschiene, würde ich das ganz genauso sehen. Also ich glaube nicht, dass wir in 2 Jahren in Versorgungssicherheitsprobleme geraten in Österreich. Das ist unrealistisch. So schnell wächst der Strombedarf dann auch wieder nicht. Und wir haben noch vergleichsweise viel Kapazität da, eben auch relativ flexible Kapazität. Genau das ist der Punkt. Und wir haben noch unsere Nachbarn. Aber die Frage ist, wie viel Flexibilität kriegen wir von den Nachbarn, wie viel brauchen die, nicht viel mehr von uns. Das ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt über die längere Perspektive nachdenkt, was ist in 10 Jahren, da wird es, glaube ich, auch in Österreich irgendwann zum Thema werden. Insbesondere, wenn man bedenkt, das, was Herr Frank auch erzählt hat mit Abschöpfungsmechanismen etc., dass oder die anderen Mechanismen, die irgendwie dazu führen, dass man nicht seine gesamten Gewinne aus dem Energy-Only-Markt tatsächlich auch für Reinvestitionen wieder nutzen kann. Das wird in Österreich sicherlich auch in nächster Zeit dann wieder ein Thema werden, aus meinem Gefühl.
Nachdem die Abschöpfung jetzt auch verlängert und intensiviert wurde. Weiß ich,
Frank, ob das bis nach Deutschland gekommen ist, die Information. Es gibt jetzt auch neue Regierungen in Österreich. Es gab in der Krise diesen Notfallsabschöpfungsmechanismus bei 140 Euro pro Megawattstunde. Und der wurde jetzt von der neuen Regierung A verlängert und B, der wurde die Schwelle gesenkt. Also von den 140 Euro pro Megawattstunde unter 100 tatsächlich.
Auf 90, glaube ich, oder?
Ich glaube 90,
oder
genau.
95, glaub, 90, ja.
Ich glaube 90 und 95% der Erlöse quasi dann, die darüber sind. Das ist natürlich genau in diese Richtung natürlich dann das Argument. Also wenn niemand mehr einen großen Erlös im Energy-Only-Markt behalten darf, kann er auch keine große Investition mehr stemmen und dann geht das in diese Richtung Kapazitätsvergütung immer stärker. Und genau deswegen wäre ich jetzt auch der Meinung, also wenn man bedenkt, dass man Größenordnung 10 Jahre braucht, um diesen Mechanismus zu implementieren, eben weil man erstmal sich des genauen Modus sicher sein muss, dass man zur Europäischen Kommission rennen muss, das Ganze dann implementieren muss und der Mechanismus an sich noch 2-3 Jahre Vorlaufzeit braucht, bis er richtig eingeschwungen ist. Und dann hat man noch vielleicht 4 Jahre vor der ersten Lieferung, will man vielleicht auch mit der Auktion beginnen, dann ist man relativ schnell in solchen Zeitbereichen. Und dann müsste man tatsächlich jetzt bald aktiv werden.
Mhm. Und, ja, und dann haben wir...
Entschuldigung, Frank, bitte. Sorry, vielleicht noch da als Ergänzung. Das ist natürlich totales Gift für den Markt. Ne? Also das ist für einen Energy-Only-Markt eine sehr niedrige Preisschwelle. Ja. Da ist man schnell auch bei etwas höheren Gaspreisen mit einem normalen Kraftwerk da. Und das macht natürlich den Business Case für Last-Management, Flexibilitäten und auch für viele Speicher total schwierig. Ne? Also das ist dann, ja, das ist für den Energy-Only-Markt und seine Funktionsweise und die Technologieoffenheit absolutes Gift, wenn man so tief unterwegs ist mit solchen Eingriffen. Ne? Das ist, auch wenn man die politische Rationalität verstehen kann, ist das super schlecht für den Markt und man muss das dann anderswo auffangen. Ne? Das ist einfach, das ist an der Stelle, wenn man aus Marktperspektive denkt und als Ökonom denkt man da immer dann schon auch an Effizienz, dann tut das ein bisschen weh.
Mhm. Gut, das Preissignal im Spotmarkt bleibt eh gleich, trotz Abschöpfung. Aber natürlich, es steht auch im Regierungsprogramm, dass man sich dafür einsetzen soll auf europäischer Ebene, dass der Preisbildungsmechanismus im Großhandel, also die berühmte Merit Order, verändert wird. Ja, da stehen uns noch viele Diskussionen, glaube ich, auch bevor in Österreich. Wir, vielleicht abschließend gesagt, wir hoffen, dass wir diese Diskussionen mit guten Hintergründen und Fakten sowie Analysen und Studien begleiten können. Vielleicht sogar öfters mal gemeinsam, Frank. Und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für die Einblicke, den Deep Dive in dezentrale, zentrale Kapazitätsmärkte für wieder und Möglichkeiten, das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch was kurz sagen, sonst verabschiede ich mich. Christian, hast du noch letzte Worte?
Naja, ich würde natürlich unserem Gast nochmal explizit danken, dass er heute bei uns war und mit uns diskutiert hat. Das war eine sehr schöne Diskussion, fand ich. Und dir, Christoph, möchte ich danken für die tolle Moderation, wie immer.
Danke dir. Frank?
Ja, ich darf mich ganz herzlich für eure Einladung bedanken. Ich fand, es war auch eine sehr angenehme Diskussion und inhaltlich möchte ich mich nochmal für das Merit-Order-Prinzip stark machen. Ich glaube, das ist eine sehr effiziente Lösung, auch wenn es schwer zu kommunizieren ist in die Allgemeinheit, aber ich glaube, das ist sehr effizient und eigentlich der richtige Preismechanismus. Wenn ich das nochmal inhaltlich sagen darf, das ist total schwierig, wenn man sich davon verabschiedet. Aber nochmal ganz herzlichen Dank an euch. Das war ein sehr angenehmes Gespräch.
Vielen Dank euch beiden, Christian, Frank, für eure Einblicke. Das war's mit Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.